HR Info. Kultur.
Mit Christian Sprenger.
Ein Meilenstein der Entwicklung einer jüngeren Generation und ihrem Beitrag als Generation zu dem, wie heute unsere demokratischen Verhältnisse stehen und auch in der Hinsicht, dass wir im Moment ja gerade mit Spaltungen von Gesellschaften leben. Und ich glaube, Woodstock war das Zeichen für die Zusammenführung auf Augenhöhe unterschiedlichster Gesellschaftsbestandteile.
Das sagt Udo Dahmen über Woodstock. Der künstlerische Direktor der Popakademie Baden-Württemberg war damals 18 Jahre alt. An diesem Wochenende vor 50 Jahren fand Woodstock statt. Das Open Air gilt als die Mutter aller Festivals und stellt eine Zeitenwende im 20. Jahrhundert dar. Auf der anderen Seite war Woodstock nüchtern betrachtet eine völlig misslungene Veranstaltung, die wie ein Wunder nicht in einer Katastrophe endete und später sehr geschickt inszeniert worden ist. Warum uns Woodstock auch 50 Jahre danach noch etwas sagen kann, darum soll es gehen in der HR Info Kultur. Jetzt gerade vor 50 Jahren hat es stattgefunden. Das Woodstock Festival im Bundesstaat New York. Fast eine halbe Million junger Leute kommen zusammen und wollen Musik hören und Spaß haben. Auch Regen und Sturm können die fröhliche Party nicht beenden. Sogar als jegliche Organisation oder Logistik zusammenbrechen, bleibt es friedlich. Peace, Love and Harmony ist eine der Botschaften der Hippies, die immer noch nachhallen. Und so steht im Veranstaltungsort in Bethel, 2 Autostunden nördlich von New York, mittlerweile ein Woodstock-Museum, das an die einflussreichen Tage im August 1969 erinnert. Thomas Schmidt war für uns da.
Selbst wer Woodstock nur sehr entfernt wahrgenommen hat, verbindet damit mindestens 2 Dinge. Joe Cockers Urschrei in With a Little Help from My Friends und dann ganz sicher noch Jimi Hendrix Version vom Star Spangled Banner der amerikanischen Nationalhymne. Beides kann man hören im neuen Woodstock Museum. Wer allerdings nach Cockers durchgeschwitzten Batik-Shirt sucht oder einer Seite von Hendrix Gitarre, wird enttäuscht. Dies ist keine Reliquienschau, es ist die Dokumentation eines Erlebnisses.
The music, the light, the sound, the chaos of all the competing sounds.
Die Musik, das Licht, das Chaos der unterschiedlichsten Geräusche, das habe man in den Mittelpunkt der Ausstellung gerückt, sagt Museumsdirektor Wade Lawrence. Und weil dieses Erlebnis nur aus seiner Zeit heraus zu erklären ist, bekommt der Besucher zunächst einen Grundkurs 60er Jahre US-Geschichte.
Nixon's the one. We want to bridge the generation gap.
And from the crew of Apollo 8, good night and God bless all of you.
Nixon und Vietnam, Pille und Apollo, Bürgerrechte und Emanzipation. Ohne das ist das Gefühl des Aufbruchs in eine neue, freiere Gesellschaft nicht vorstellbar. Und wohl für die jüngere Generation auch nicht nachvollziehbar. Deshalb soll das Museum auch zum Dialog anregen, zur Weitergabe des Erlebten an die Enkel durch erzählte Geschichte.
Having people's memories fill in a lot of the gaps.
Die Erinnerungen, die das Museum weckt, könne die Lücken schließen, hofft Lawrence. Wie die von Duke Devlin, der 1969 aus Texas zum Konzert gekommen war, dabei seine Liebe fürs Leben fand und geblieben ist, bis heute. Für ihn ist das Museum eine Zeitmaschine, die ihn zurückträgt zu dem völlig neuen Gefühl der Zusammengehörigkeit, das damals nicht nur für ihn geboren wurde.
I am you and you are me. It was that closeness that made it feel like a very safe place to be.
Es war eine Atmosphäre, die Sicherheit und Geborgenheit verlieh, sagt Duke. Und Energie, wie sich Richie Havens erinnert, der damals das Konzert eröffnete, 40 Minuten singen sollte, aber dann, weil irgendwas nicht klappte, ganze 2-3 Stunden auf der Bühne stand und sang. Alle Lieder, die er kannte.
I was motivated by the energy that they gave me.
Die Energie, die aus dem Publikum kam, habe ihn motiviert, immer weiterzumachen. Bis zu dem Song, der das Gefühl von Woodstock wie kein anderer beschreiben sollte.
Freedom, freedom.
Freedom, Freiheit, von Autorität, Spießigkeit, von Moralvorschriften. Und auch zum Genuss von Drogen, was, so meint John Sebastian, einst Frontman der Band Loving Spoonful und Woodstock-Veteran, auch ein Vermächtnis des Festivals sein könnte.
If at festivals people smoke pot instead of drink beer, it things come out a little more peacefully. How about that?
Festivals gehen friedlicher ab, wenn die Leute Hasch rauchen, statt Bier zu trinken. Wie wäre das? So Sebastians provokanter Vorschlag. Eine Antwort, so viel Freiheit ist nun doch noch nicht, ist im Woodstock-Museum nicht zu finden.
Vielleicht ist das Geheimnis von Woodstock so banal, weil es kein Bier mehr gab, war es so friedlich? Auf jeden Fall herrscht beim Festival totales Chaos. Es gibt kaum etwas zu essen, mieses Wetter und schlechte Kritiken in den Zeitungen an den Tagen danach. Ich habe mit Udo Dahmen gesprochen, dem künstlerischen Direktor der Popakademie Baden-Württemberg, und wollte von ihm wissen, heute feiert die Welt 50 Jahre Woodstock. Warum?
Das Interessante ist ja, dass das Chaos, was wohl vor Ort stattgefunden hat, auf der einen Seite, hat sich aber so nicht transportiert, sondern transportiert hat sich die große Botschaft von Love and Peace auf der einen Seite, gut vorbereitet natürlich durch das gesamte Hippie-Movement vorher, und hat tatsächlich auch durch die Botschaften, die die einzelnen Bands gesendet haben. Einmal durch ihre Performance, die dann ein Jahr später mit dem Film in alle Welt verbreitet wurde, der ein extrem großer Erfolg war. Ich glaube, das hat so den Mythos auch begründet, der Film, und gleichermaßen aber auch im selben Jahr die Veröffentlichung damals dieses Dreifachalbums mit den angeblich wichtigsten Stücken. Das wurde ja später dann nochmal korrigiert durch weitere Alben. Aber insgesamt war das schon im zweiten Jahr dann eine große Legende, und dann auch der Erfolg und alle anderen Festivals, mal vielleicht das Monterey Pop Festival zwei Jahre früher ausgenommen, hatten nicht die gleiche Strahlkraft, weil eben, obwohl 400.000 Leute in chaotischen Zusammenhängen dort miteinander drei Tage verbracht haben, war es extrem friedlich und war auch im Nachhinein eben nichts davon zu spüren, dass man möglicherweise gerade mal an der Katastrophe vorbeigeschlittert ist.
Sie haben den Film erwähnt und auch die Schallplatte, die danach rausgekommen sind. Aber die großen Bands der Zeit waren ja eigentlich gar nicht dabei. Also die Rolling Stones zum Beispiel, James Brown, Aretha Franklin, die Doors, Bob Dylan. Stand da vielleicht eher doch die zweite Reihe auf der Bühne?
Das kann man so nicht sagen, weil A, die dort auf der Bühne standen, waren, nehmen wir mal John Baez oder viele andere, waren ja durchaus Sprachrohre der Zeit, auch für die Friedensbewegung insgesamt oder die Bürgerrechtsbewegung, wie sie damals hieß. Und auf der anderen Seite gab es ja dann durchaus große Bands wie The Who. Oder auch Jimi Hendrix, die also sehr, sehr bekannt waren und die auch alle nicht zu optimalen Zeiten aufgetreten sind. Und trotzdem war das auch für diese Bands ein großer Erfolg.
Jimi Hendrix am Montagmorgen ganz zum Schluss, und trotzdem ist sein Star-Spangled Banner ja eins der berühmtesten Stücke geworden von diesem Festival. Aber trotzdem, Woodstock gilt als der Höhepunkt der Hippie-Bewegung. Gleichzeitig gilt Woodstock aber auch als der Sargnagel der Bewegung. Herr Dahmen, was war denn Woodstock wirklich? Kann man das sagen?
Ich würde sagen, das war auf alle Fälle ein Zeichen für die damals ganz junge Generation, die gegenüber der älteren Generation ihre ganz eigene Philosophie dadurch nochmal verstärkt und bestärkt hat. Die hieß eben kein Krieg, sondern ganz starkes Miteinander. Das war auch das große Signal dieses Festivals. Auch unter schwierigen Bedingungen schaffen wir etwas miteinander. Und auf der anderen Seite eben, dass dies auch musikalisch ganz klar konsolidiert wurde durch unterschiedliche Musikstile, auch Musikstile, die sich anderen Richtungen geöffnet haben. Wenn man von der zweiten Reihe spricht, dann muss man eben auch sehen, dass dort viele Dinge stattgefunden haben, wie Santana, die auch für ein Pop-Publikum neu waren, also Latin Pop oder Latin Rock in dieser Art, und die auch durch Bill Graham damals erst kurzfristig ins Programm gerückt wurden.
Herr Dahmen, Sie waren im August 1969 18 Jahre jung, also in dem Alter wie viele der Woodstock-Besucher. Wann haben Sie denn mitbekommen, dass es dieses Festival gibt oder gab?
Ja, im Grunde schon zu der Zeit habe ich von dem Festival gehört. Ich bin tatsächlich im Januar 69 gab es das erste große Indoor-Festival, eines der ersten großen Indoor-Festivals in Europa. Das war Flight to Lawrence Paradise in Utrecht damals als Indoor-Festival, und es gab die Essener Songtage. Ich war bei all diesen Festivals, nicht nur bei den beiden, auch bei vielen anderen. Und uns war klar, ja, da gibt's das Festival. Und ich habe den Film kurz nach der Premiere in London am Leicester Square gesehen. Das war im Juli 1970, und das war eigentlich dort in etwas kleiner, nämlich nur mit 2000 Besuchern, auch ein dreistündiges Festival. Wir haben das gefeiert dort.
Kann man denn sagen, dass Woodstock in Ihrem persönlichen Leben damals etwas bewegt hat?
Absolut. Das hat uns alle nochmal darin bestärkt, dass wir andere, auch politisch andere Verhältnisse möchten. Das war ja im Grunde ein Jahr oder dann mit dem Film zwei Jahre nach 1968, diesen Mai-Unruhen in Europa. Und das hat uns bestärkt darin, und das können wir bis heute sehen, auch in der Art, wie wir miteinander umgehen, ein offenes, auf Augenhöhe bestehendes Demokratieverständnis mit unterschiedlichen Menschen, also mit unterschiedlichen Herkünften, Religionen und so weiter, wirklich in den Vordergrund zu stellen und das Verständnis füreinander in den Vordergrund zu stellen.
Kann man tatsächlich sagen, dass in Deutschland sich was verändert hat nach diesem Festival? Sie hatten es jetzt so angedeutet, aber hat man das damals wirklich gespürt?
In der jüngeren Generation haben wir das sehr deutlich gespürt damals, und man muss eben auch sehen, dass die ältere Generation in ihren festgefügten Vorstellungen und normativen Zusammenhängen eigentlich kein Verständnis dafür hatten, was wir uns vorstellten damals als Projektion einer modernen, offenen Gesellschaft. Und da hat Woodstock im Bewusstsein einen sehr entscheidenden Beitrag geleistet.
Ein deutscher Kultursoziologe hat behauptet, Fridays for Future habe Parallelen zu Woodstock. Können Sie das nachvollziehen?
Auf eine gewisse Weise ist das nachvollziehbar, aber es ist natürlich bei Woodstock sehr entscheidend gewesen, dass die Musik ein immanenter Bestandteil auch dieser Vorstellung eines anderen Gesellschaftszusammenhangs war oder auch Auslöser dafür. Also es ist nicht eindeutig festzustellen, was der Auslöser war, aber natürlich war die Musik ein wesentlicher Bestandteil dazu und auch die Art und Weise, wie die entsprechenden Künstler sich dort dargestellt haben, sowohl innerhalb ihrer Performances als auch in den Beiträgen, die sie persönlich sprachlich geleistet haben.
Ich spreche mit Udo Dahm, dem künstlerischen Direktor der Popakademie Baden-Württemberg, zu 50 Jahre Woodstock. Herr Dahm, warum ist es wichtig, heute nach 50 Jahren auf dieses Festival zu schauen? Ist es wichtig?
Es ist absolut wichtig, weil wir dort zumindest einen Meilenstein sehen in der Entwicklung einer jüngeren Generation und ihrem Beitrag als Generation zu dem, wie heute unsere demokratischen Verhältnisse stehen, und auch in der Hinsicht, dass wir im Moment ja gerade mit Spaltungen von Gesellschaften leben und auch eben mit rechtsgerichteten Kräften verstärkt leben und die eben eher polarisieren und nicht die Gesellschaft zusammenführen. Und ich glaube, Woodstock war das Zeichen für die Zusammenführung auf Augenhöhe unterschiedlichster Gesellschaftsbestandteile.
Sagt Udo Dahm, der künstlerische Direktor der Popakademie Baden-Württemberg. Und wir gehen jetzt aufs Festival. Es ist Sonntagnacht, nach 3 Uhr. Da spielen Crosby, Stills, Nash & Young Wooden Chips. Ein Stück, das sich vor dem Hintergrund des Vietnamkriegs um den Kalten Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion dreht. Wooden Chips von Crosby, Stills, Nash & Young. Eine Band, die immer politisch war. David Crosby sagt, es sei heute noch wichtiger als damals, politische Songs zu singen, denn Trump sei weitaus schlimmer als der damalige Skandalpräsident Richard Nixon. Sebastian Hesse hat David Crosby getroffen.
Ohio von Crosby, Stills, Nash & Young, das ist so etwas wie die Mutter aller Protestsongs. Die Folkrock-Hymne entstand als wütende Reaktion auf die 4 toten Studenten, die am 4. Mai 1970 bei Studentenunruhen in Kent, Ohio von der Nationalgarde erschossen wurden. Der Song benennt ein klares Feindbild. Twin Soldiers and Nixon. Der damalige US-Präsident Richard Nixon war für die Protestgeneration der 60er und frühen 70er der Inbegriff des Bösen, eine Reizfigur, wie Trump heute eine ist. David Crosby, der Nixon unzählige Male von der Bühne herab mit Ohio angeklagt hat, überraschte dieser Tage mit dieser Einschätzung: Trump ist noch finsterer als Nixon es war.
Darker than Nixon, that's really saying some stuff. I thought about it before I said it.
Er habe sich seine Worte gut überlegt, sagt Crosby, der zurzeit ein gern gesehener Talkshow-Gast ist. Grund ist der Kinostart von David Crosby, Remember My Name, einem preisgekrönten Dokumentarfilm über den Woodstock-Sänger. Warum aber sind die Zeiten heute noch finsterer als damals auf dem Höhepunkt des Anti-Vietnam-Protestes?
It's darker now, I think, because the guy in charge is consciously doing the wrong thing. He's doing it on purpose.
Weil der Heutige bewusst das Falsche tut, mit voller Absicht, argumentiert Crosby.
This is a worse guy. Nixon was at least somewhat constrained by the norm, by the way politics were done then. This is a brand new level of low.
Trump sei schlimmer, so Crosby. Nixon habe sich wenigstens gebunden gefühlt an die Spielregeln seiner Zeit. Mit Trump habe die politische Kultur einen neuen Tiefstand erreicht. Was aber die Hippie-Ära von der Jetztzeit unterscheide, so Crosby, ist, dass niemand mehr Protestsongs schreibt. Sogar er, Crosby selber, werde gelegentlich angepöbelt, wenn er bei seinen Konzerten zu stark politisiere.
If I get somebody in an audience saying, hey, shut up and sing, I tell him, hey, look, I've got the microphone.
Wenn jemand aus dem Publikum brüllt, halt die Klappe und sing, dann sage ich, hör mal, ich habe das Mikrofon, du kannst das hier nicht gewinnen. Crosby schmunzelt, listig und mit der Weisheit des Lebenserfahrenen, aber das mit dem Protestsong, das meint er ernst. Trump biete genug Material für einen künftigen Klassiker, zeitlos wie die Songs von David Crosby.
Die im Beitrag erwähnte preisgekrönte Doku über David Crosby ist übrigens noch bis zum 7. September bei Arte Online zu sehen. Selbstverständlich kostenlos. Dass David Crosby aus dem Publikum angebrüllt wird, er solle gefälligst Musik machen, statt politisch zu werden, das ist unser aktueller Zeitgeist. In den sogenannten sozialen Netzwerken hat sich ein Klima entwickelt, das keine Diskussion zulässt. Wer am lautesten schreit und am derbsten beleidigt, fühlt sich im Recht. Tragisch dabei ist, dass all die Innovationen, die das Internet, die Facebook, Google oder Apple entwickelt haben, tatsächlich aus dem Geist der Hippies der 60er Jahre entstanden ist. Katharina Wilhelm hat sich im Silicon Valley umgeschaut, das ja direkt bei der 60er Jahre Hippie-Hochburg San Francisco liegt.
San Francisco Ende der 60er Jahre. Die Studenten der Berkeley-Universität revoltierten. Die Bürgerrechtsbewegung kämpfte um die Gleichstellung von Schwarzen und Weißen. Die Hippies feierten einen Sommer der Liebe und widmeten sich ihrer Gegenkultur. Es war eine durchaus chaotische Zeit, sagt John Markoff, Journalist und Buchautor. Er hat sich mit den Hippies und den Anfängen des Silicon Valleys beschäftigt und er erzählt mir am Telefon, wie das beides zusammengehört.
And some of the physicists there have actually come up with a theory, a social science theory. And their argument is that creativity happens at the edge of chaos.
Es gibt Forscher, die sagen, Kreativität entspinnt sich am Rande des Chaos. Die Zeit war also seiner Meinung nach ideal für Freigeister, Kreative und Entdecker. Ein Mann, der besonders für die Verschmelzung der Technik und der Hippie-Welt steht, ist Stuart Brand. 1968 brachte er den sogenannten Whole Earth Catalog heraus, ein Pamphlet, das vielen als Bibel der Hippies galt. Es beinhaltete Tipps für ein Leben unabhängig von der Gesellschaft und stellte dabei auch Neuigkeiten vor, zum Beispiel den Personal Computer. Die Wortschöpfung geht übrigens wirklich auf Stuart Brand zurück. Steve Jobs, der Gründer von Apple, hatte die Botschaften Brands richtig verinnerlicht. Er zitierte aus diesem Katalog unter anderem den berühmten Satz »Stay hungry, stay foolish«. Eines der bekanntesten Zitate mittlerweile von Steve Jobs.
We think of Steve Jobs as sort of the poster boy. As the sort of hippie turned tech entrepreneur.
Steve Jobs ist sowas wie der Posterboy der Tech-Industrie und er war von der Gegenkultur der Hippies stark beeinflusst, sagt Peter Richardson, ein Professor an der Universität San Francisco, der sich ebenfalls mit der Hippie-Kultur auseinandergesetzt hat. Zu den Einflüssen, die die Hippies auf Steve Jobs hatten, gehört auch die Idee, dass der Mensch sein Bewusstsein erweitern kann. Steve Jobs tat dies unter anderem mit LSD, eine der wichtigsten Erfahrungen seines Lebens. Beeinflusst von den Vordenkern wie Steve Brand, aber auch von Douglas Engelbart, interessierte sich Steve Jobs für die Idee, dass der Mensch sein Bewusstsein durch Technik, also durch Computer beispielsweise, erweitern könnte, um die Welt zu verbessern. Zum Beispiel, indem Wissen über Generationen weitergegeben werden kann, über Grenzen und soziale Schichten hinweg. Ein gelungenes Beispiel ist dafür heutzutage Wikipedia. Die Ideen der großen Firmen des Silicon Valley ähneln sich auf eine gewisse Art und Weise. Vordergründig wollen sie alle unser Leben verbessern. Facebooks Motto etwa lautet, die Welt näher zusammenzubringen. Und Apples Motto heißt, anders denken, think different. Die Welt verändern, das ist auch heute noch ihr Ziel. Tesla-Chef Elon Musk zum Beispiel will Menschen auf den Mars bringen. Und Google forscht etwa, wie wir langsamer altern können. Doch ob die Werte der Hippies noch in Silicon Valley passen, das wird immer mehr und mehr hinterfragt, sagt John Markoff.
Until 2016 in America, Silicon Valley could do no.
Bis 2016 konnte das Silicon Valley eigentlich gar nichts falsch machen und heutzutage nichts mehr richtig. Er nimmt darin Bezug auf den Einfluss auf Social Media bei den Präsidentschaftswahlen 2016, die mit Hacking und Propaganda die dunklen Seiten des Internets deutlich gezeigt haben. Eine Entwicklung, die vielen Althippies so jedenfalls nicht gefallen dürfte.
Aber die Idee war gut. Wir kommen jetzt zu einem Schriftsteller, der die Geschichte eines Jungen seit seiner Geburt im Jahr 1967 erzählt. Der Schriftsteller Andreas Meyer kommt aus der Wetterau. Seit 9 Jahren schreibt er an diesem Romanprojekt. Meyer schreibt über Kindheit, Jugend und Erwachsenenwerden eng verknüpft mit der Zeitgeschichte. Jetzt gibt es den 7. Band des Projekts, die Familie. Frank Statzner stellt das Buch vor.
HR Info, der Büchercheck.
Die Familie des Ich-Erzählers in Andreas Meyers neuem Roman hat es in sich. Es ist eine Familie mit Geschichte, mit Status und Rolle in der Wetterau. Es ist aber auch eine Familie, die etliche Typen hervorgebracht hat. Unternehmensgründer, Karrieristen und Geldhaie, aber auch Quertreiber, Verweigerer, einen Behinderten und eben einen Schriftsteller. Eine Mischung, die ein günstiger Nährboden ist für familiäre wie gesellschaftliche Konflikte.
Worum es geht.
Meyer erzählt zunächst ganz harmlos von dieser Familie. Manches kennt man schon aus den bisherigen Büchern. Alles sehr bürgerlich. Geld, vor allem geerbt, spielt eine große Rolle. Der Status der Familie, der Grundbesitz, der berufliche Erfolg. Die Eltern verstehen die Familie als Trutzburg gegen die Reformkräfte der späten 60er und 70er Jahre. Sie vertreten ihre eigenen Interessen, verschaffen sich Vorteile zulasten anderer. Sie gestalten ihre eigene Realität, wenn es sein muss, auch dreist mit advokatischen Winkelzügen. Denn der Vater ist Jurist. Spannungen in der Familie, Zerwürfnisse mit nahen Verwandten, Erbstreitigkeiten werden unter den Teppich gekehrt. Kratzer in der Hochglanzfassade der Familiengeschichte werden mit Heldengeschichten wegpoliert. Zumindest eine Weile. Denn der Erzähler lässt an einigen Punkten nicht locker und irgendwann weiß er, was jahrzehntelang eisern verschwiegen wurde. Auch diese Familie ist verstrickt in Unrecht der Nazizeit. Darauf gründet ihr Wohlstand. Und seine Vermehrung geschah zulasten eines Onkels. Ein Wissen, das den Erzähler in eine völlig neue Realität setzt. In einem Gespräch mit seiner Jugendfreundin bringt er das auf den Punkt.
Mir dreht sich gerade alles. Ich habe das tatsächlich alles einfach immer so hingenommen. Wir sind die Kinder der Schweigekinder. Ich habe immer gewusst, dass nichts erzählt wurde. Das war mir schon klar. Aber ich habe das, wie soll ich sagen, für normal gehalten. Man redet eben über diese Zeit nicht. Mein Gott, weißt du, was das für das bedeutet, woran ich die ganze Zeit schreibe? Es bedeutet, dass es mich gar nicht gibt. Dieser Andreas existiert überhaupt nicht.
Wie es geschrieben ist.
Mit diesem 7. Band wuchtet Meyer sein Romanprojekt neu aus. Was vorher geschrieben wurde, erscheint in einem neuen Licht und wird in manchen Details sogar in Frage gestellt. Für den Ich-Erzähler wird das eigene Leben in seinen vermeintlichen Grundfesten erschüttert. Wesentliches ist anders als gedacht. Hinter dem Schweigen wird die Schuld deutlich. Das Haus mit Garten zum Tatort. Das ist ein Knall zum Ende des Buchs. Meyer führt auf ihn sehr zielgenau hin, mit sehr ruhigem Erzählen des Sichtbaren, mit genauen Beobachtungen und ironischen Distanz. Gerade deshalb kann man es sich in dieser Szenerie lange gemütlich machen und den doppelten Boden nur ahnen. Umso wirkungsvoller, wenn das bislang Verschwiegene offen zutage tritt.
Wie es gefällt.
Kann man in 11 Bänden auf der Basis von eigener Biografie und Heimat einen Romanzyklus schreiben, ohne provinziell, kleinteilig und langweilig zu werden? Ich finde, Andreas Meyer ist auf dem besten Weg zu beweisen, ja, das geht. Dieser 7. Band lässt alles bereits Erzählte in einem neuen Licht erscheinen. Als hätte der Autor Autor eine Folie eingezogen, die das Bekannte umdeutet. Das ist mehr als ein gelungener kompositorischer Einfall. Es ist die unbequeme zeithistorische Erkenntnis, dass wir alle, auch nach Jahrzehnten, in unseren Biografien mit Verschwiegenheiten und Untiefen rechnen müssen.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Die Familie von Andreas Meyer ist im Surkamp Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Frank Statzner hat das Buch vorgestellt. Und das war's in der Kultur. Sie finden die Sendung selbstverständlich auf unserer Homepage hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christian Sprenger.